Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ja, hallo zusammen, alle Fans von Was mit Rock and Vinyl. Ich bin's wieder, euer guter alter Bekannter. Na, das ist jetzt geprahlt. Ich war einmal hier als Gast und freue mich auch heute wieder hier zu sein und begrüße hiermit gleichzeitig unseren alten Freund Raoul.
Hallo,
Raoul.
Ja, hallo Henk, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hast ein super Intro gemacht, wunderbar.
Ja, vielen Dank. Aus dem Handgelenk geschüttelt. Ich bin jetzt hier nicht der Neue. Also ich bin wieder mal zu Gast und ich freue mich auch sehr darüber. Und ich hoffe, dass ich ein Thema mitgebracht habe, das einige von euch auch freuen wird.
Ja, ich bin gespannt. Und dann verrat doch nochmal kurz, um die Leute auch neugierig zu machen, was war denn damals dein erstes Thema?
Das erste Thema war die neue Deutsche Welle.
Genau. Ich glaube, das haben wir genannt, die gute alte neue Deutsche Welle oder so hieß die Folge, ne?
Ganz recht, ganz recht.
Und unbedingt hörenswert.
Danke.
Ich habe viel gelernt.
Hat auch viel Spaß
gemacht. Ja, kam auch sehr gut an, ja.
Genug der Lobhudelei.
Ja, dann legen wir mal los.
Es gibt ein neues Thema und zwar eines, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich im zarten Alter von 14, 15 Jahren meinen Einstieg hatte in die Rock- und Popwelt. Und zwar mit Glamrock.
Ah,
ja. Das war die Zeit, als ich dann damals den Beat Club entdeckt habe im Fernsehen und meine Mutter mir erlaubte, ins Jugendheim zu gehen, um da zu sein und Musik zu hören, worauf sie dann auch immer sagte, aber sei bloß vorsichtig, da wird gehascht.
Ja.
Also, was mich aber nicht davon abgehalten hat.
Ja. Beat Club ist eine ganz legendäre Sendung. Ja. Ne? Ich glaube, jeder, der sich mit Rockmusik in den 70ern beschäftigt hat und auch Fernsehen geschaut hat, der ist an dem Beat Club nicht vorbeigekommen. Ne?
Es war die einzige Sendung, die Rock- und Popmusik gemacht hat. Es gab kein Internet, kein MTV, es gab nur den Beat Club.
Genau, und Formel 1 wollen wir hier erstmal gar nicht erwähnen. Ne?
Das kam viel später.
Ja, eben. Ne?
Und
genau.
Uschi Nerke damals, die Moderatorin, wir waren alle verliebt in Uschi Nerke. Und, es waren riesige Bands da. Die Purple, Led Zeppelin, die waren in diesem Beat Club, in diesem Bremer Funkhaus und da aufgetreten. Großartig. Und als ich einstieg, war der Glamrock im Prinzip schon heiß. Also es war nicht die Frühphase, sondern es war schon heiß und ich habe Bands gesehen wie Sweet und Slade und ich war sofort Fan.
Und die schönen Glitzeranzüge, ne?
Ja, die Ästhetik des Glamrock zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir zum ersten Mal sogenanntes Crossdressing gesehen haben, erlebt haben. Also wo männliche Darsteller sich dann halt auch weiblich gegeben haben und Glitzerkostüme getragen haben. Zum Beispiel der Begriff Glamrock wird zurückgeführt auf T-Rex, eine der großen Bands des Glamrock. Und die Geschichte wird erzählt, dass eine Maskenbildnerin, Mark Bolan, den Sänger, vor seinem Auftritt einfach ein bisschen Glitzer ins Gesicht geworfen hat. Und er dann glitzernd da rausgekommen ist. Und irgendjemand hat daraus Glam und Glamour gemacht. Und daher kommt eigentlich dieser Name. Und dann gab es natürlich riesen Begeisterung für diese neue Richtung. Es gab dann die Glitterband, also Gary Glitter, den ich heute nicht spielen werde.
Ja.
Es gibt diese Geschichte, die dahinter steht mit, Kindesmisshandlung.
Oder ja.
So. Das toleriere ich in keinem Fall. Mhm. Und deshalb wird auch Gary Glitter heute nicht gespielt.
Zu Recht, ja.
Der aber riesige Hits hat.
Mhm, ja.
Andere Bands, Mott the Hoople, die New York Dolls, Slade, die Sparks, Sweet werden wir sowieso gleich hören. Ich möchte auch anfangen mit The Sweet, die mehrere gigantische Hits hatten zu der Zeit. Und einer davon, eigentlich der, mit dem sie wirklich dann die Gipfel erklommen haben, das ist Fox on the Run.
Fox on the Run, ein Meisterwerk, ja.
Wenn du möchtest.
Kann ich das gerne anspielen. Ich habe vorhin noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, kann man denn, wir haben ja bisher über Glitzer gesprochen, das sind ja alles sehr äußerliche Merkmale. Und wenn man den Glamrock musikalisch festmachen will, wie könnte man das beschreiben? Ist das schwer?
Also, glaub nicht. Entstanden, würde ich sagen, gerade beim Beispiel Sweet, ist er ja aus dem Bubblegum-Pop. Das war auch eine sehr kurze Phase. Das war im Prinzip, ja, wie soll man es nennen, ein Spaßrock. Also, sollte Spaß machen, lustig sein.
Hast du ein Beispiel?
Fällt mir jetzt da eine Band ein. Also Sweet kamen aus dieser Ecke, aber
ist das noch 60er Bubblegum?
Ja, das sind späte 60er.
Okay.
Ja. Das ist wahrscheinlich sogar noch aus der Hippie-Ära Ableger. Also da geht es eigentlich um Spaß am Leben und keine ernsten Themen. Bubblegum-Pop und da kamen die her und fingen dann aber an, härter zu werden. Und was ja auch den Glam-Rock auszeichnet, ist, dass er eine gewisse Härte hat, eine gewisse Rock-Härte bei all dem Spaß und all dem Glitzer. Und das hört man bei Sweet ganz besonders. Und Fox on the Run ist wirklich der Titel, wo man dann merkt, die Jungs wollen mehr als Bubblegum.
Ja, wunderbar. Dann hören wir doch mal rein.
Wunderbar.
Fox on the Run.
Toll.
Ja,
also,
ganz toll.
Ich erinnere mich wirklich an die Jugendheimzeiten und wie wir drauf abgegangen sind, auf diese Art von.
Ich habe einen ganz besonderen Bezug zu Sweet, weil Sweet tatsächlich, ich bin ja einen Ticken jünger als du. Ja. Ich bin nur 10 Jahre, glaube ich. Sweet war tatsächlich die erste Rockband. Ich habe vorher Bonnie M. und ABBA und sowas gehört. Mm-hmm. Die Beatles lassen wir außen vor. Die mir gefallen haben. Und ich höre die heute noch gern. Also so eine Best-of von Sweet lege ich mir immer gerne auf.
Absolut,
ja. Und ich finde, ich mache jetzt einen waghalsigen Vergleich. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. Ich finde, beim Höhepunkt ihres Schaffens waren Sweet sogar die besseren Deep Purple. Sie haben, finde ich, Anleihen von Deep Purple ganz offen und kackfrech sich geholt. Und da, wo Deep Purple längst ihren Humor und was auch immer alles verloren hatten und tierisch ernst waren, waren Sweet mit sensationellen, tollen Riffs und Melodien, sind die um die Ecke gekommen. Und für mich bei 2, 3 Titeln einfach, also sie klauen teilweise ganz offensichtlich von Deep Purple, finde ich, die besseren Deep Purple. Was hältst du davon?
Der Vergleich ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt noch nie gekommen. Interessant, muss man drüber nachdenken, finde ich wirklich interessant. Kann ich jetzt im Moment nicht so sagen, weil Deep Purple war für mich nach meiner Glamrock-Zeit dann auch eine unglaublich tolle Band, die ich...
Aber siehst du, eine Verbindung hast du irgendwie auch dann
möglicherweise
gehabt, ne?
Da denke ich mal drüber nach.
Ja, okay, also, gerne.
Können wir gerne nochmal drauf zurückkommen.
Ja.
Glamrock war vor allen Dingen in England, Großbritannien, eine Riesennummer. Im Gegensatz zu den USA. Und zwar deshalb, weil die prüden Amerikaner mit diesem Geschlechtermix nicht gut zurechtgekommen sind. Das ist ein bisschen verpönt in Amerika zu der Zeit gewesen, sich Gloss und Lippenstift und schrille Bekleidung zuzulegen. Damit sind die nicht so gut klargekommen. Deshalb ist das hauptsächlich ein europäisches, englisches und aber auch bei uns in Deutschland Riesending geworden.
Stichwort Deutschland, Bundesrepublik. Gab es deutsche Glamrock-Bands?
Mir ist keine bekannt.
Das war doch zu britisch dann wahrscheinlich, ne?
Ja, die haben, die haben das wirklich voll in der Hand gehabt. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Aber auch wieder interessant, da nochmal nachzuforschen. Habe ich jetzt in dem Rahmen hier nicht getan, weil wir müssen uns natürlich mit den ganz, ganz großen Vertretern des Glamrock beschäftigen. Und das ist die Band Tyrannosaurus Rex.
Ich hab noch mal kurz eine Frage. Mir im Moment tausend Ideen. Wir sind ja auch sehr albumorientiert. Ja. Würdest du gibt es ein Sweet-Album, wo du sagst, also abgesehen von der Best-of, kann man sich komplett holen?
Das ist auf jeden Fall Desolation Boulevard.
Okay.
Auf der auch dieser Titel Fox ein großartiges Album sollte man unbedingt in der Sammlung haben, finde ich.
Schön.
Wenn man nicht gerade Glamrock hast. Aber wer tut das? Ich habe es gerade schon gesagt, Tyrannosaurus Rex hieß eine Band, die aus dem Psychedelic Folk kam, also Folkmusik, Psychedelic, die dann aber irgendwann die Kurve bekommen haben in Richtung Glamrock und sich dann auch nicht mehr Tyrannosaurus Rex nannten, sondern einfach T-Rex. Und das ist natürlich eine Riesenhausnummer. Mark Bolan, ein unglaublicher Star zu seiner Zeit, angehimmelt von Millionen.
Ist ja heute fast vergessen, ne? Aber damals war der wirklich riesengroß und auch ein großer Einfluss für jemanden, über den wir gleich noch reden, nämlich der Herr mit dem Vornamen David.
Ja, der David Jones, zu dem kommen wir noch.
Ja.
Jetzt kommen wir erstmal zu. Witzig ist auch, dass David Jones, besser bekannt als David Bowie, zur gleichen Zeit ebenfalls kommend aus dem Folk-Rock, die ersten Alben von David Bowie oder die ersten Aufzeichnungen, das ist Folk. Das ist kein Rock und schon gar kein Glam. Da kommen die beide her.
Darf ich ein Veto einlegen? Also ja. ich kenn das erste Soloalbum von David Bowie, das ist für mich fast schon so ein bisschen Bubblegum-Pop mit Mickey-Maus-Stimme oder sowas.
Richtig.
Das ist kein, also für meine Ohren kein, nicht zwingend Folk.
Gebe ich dir auch recht, kam aber trotzdem daher, der Herr Bowie, bezieht sich auch in seinen Interviews darauf und vor allen Dingen, was ich sagen wollte, er war neidisch auf Mark Bolan, weil Mark Bolan mit seinem Glamrock dann so durchgestattet ist und der Herr Bowie als sehr ehrgeiziger Mensch, der hat dann gedacht, das würde ich auch gerne sein. Das kann man aus mehreren Biografien lesen.
Wir sind jetzt ungefähr in welchem Jahr?
Wir waren mit Fox on the Run in 74, also schon etwas später im Glamrock. Und jetzt springen wir zurück zu 1970 mit T-Rex und ihrem fantastischen Titel Ride a White Swan vom Album Electric Warrior.
Ride it all out like a bird in the sky was. Ride it all out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in a sunbeam. Ride it all out like you were a bird. Wear a tall hat like the druid in the old days. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a Beltane. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. Catch a bright star and a place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and they sit you on your shoulder. And in the morning you'll know all you know.
Yeah. Ich bin verblüfft. Erstens einmal, ich kannte diesen Titel nicht. Und warum hast du nicht einen dicken, fetten Hit von ihm gespielt, wie Get It On?
Oder ja, das war mir zu einfach.
Oh, okay.
Das war mir tatsächlich zu einfach.
Wir lieben es kompliziert.
Ich habe im Vorfeld, als ich recherchiert habe für diese Sendung, habe ich tatsächlich gedacht, ich spiele von allen Bands eher unbekannte Sachen, weil es auf der Hand liegt, die großen Hits zu spielen. Aber ich habe dann während der Recherche gemerkt, diese Hits, die sind wirklich so unglaublich präsent immer noch und so toll. Man muss die einfach spielen. Und deshalb bin ich bei T-Rex jetzt als einzige Ausnahme auf den etwas unbekannteren Titel gegangen. Aber witzig, dass man auch hören kann am Gesang oder hören konnte, als wir es gerade gehört haben, dass Mark Bohlen aus dem Folk kommt. Denn das, die Art zu singen ist immer noch auf eine Art und Weise Gesang wie ein Singer-Songwriter singt, obwohl diese ganzen elektronischen Sounds schon dahinter stehen. Das ist, finde ich, auch interessant. Ne?
Also du sagtest eben Psychedelic Folk. Ne? Ich kann, also wenn ich ein bisschen in meine Erinnerungen zurückgehe, sehe ich wie heißen die nochmal? Der Originalname?
Tyrannosaurus Rex,
genau. Ja. Zwei Leute. Der eine war Mark Bolan mit Gitarre und vielleicht schon Glitter im Gesicht. Und der andere war ein großer, schlank gewachsener Jüngling, der Bongos oder Congas oder so gespielt hat.
Das war der Mickey Finn. Mickey Finn, ja. Den Bolan aber spät geholt hat. Tyrannosaurus Rex hat er eigentlich mit zwei anderen, oder ich weiß nicht, ob es drei waren, gegründet. Die haben sich dann aber nicht mehr gut verstanden, weil Bolan weg wollte vom Folk.
Da gibt es auch Alben, ja?
Da gibt es Alben. Mhm. Ich hätte dir eins mitbringen können. Mhm. Leider vergessen. und Mickey Finn war ein Bongo-Spieler, ein Perkussionist und sah verdammt gut aus.
Okay.
Ein Schönling. Ja. Und Mark Bolan hat von Anfang an darauf gesetzt, wir wollen berühmt werden, wir wollen Stars werden, wir wollen gut aussehen.
Ja.
Und da er ja selber ein Schönling war, hat er sich mit Mickey Finn dann den zweiten geholt und das hat natürlich zumindest optisch, also auch optisch wunderbar funktioniert.
Also das heißt, auch wenn wir es jetzt nicht hören können, können wir uns vorstellen, das war E-Gitarre oder hat er akustische Gitarre gespielt?
Am Anfang akustisch, ging dann rüber auf die E-Gitarre.
Und mit dem Mickey? War das auch E-Gitarre und Bongos?
Im Prinzip war es.
Also schon, wenn man sich ungefähr vorstellen kann, klingt schon sehr speziell, ne?
Natürlich.
Hat mit seinen späteren, größeren Hits nicht mehr viel zu tun, außer natürlich diese markanten Stimme.
Die Bongos waren immer dabei. Ja, genau. Und aber es im Prinzip ist T-Rex ein Alleinwerk von Herrn Bohlen.
Und kannst du noch so ein paar, damit es vielleicht auf der anderen Seite bei den Hörern ein paar Aha-Erlebnisse gibt, ein paar seiner großen Hits nennen? Get It On habe ich eben genannt. Er hatte
Jeepster war eine Riesennummer. Also ein T-Rex-Best-of-Album sollte man auch haben.
Und ein Solo-Album, also ein Einzelalbum von ihm, da gibt es doch...
Das ist zum Beispiel Electric Warrior.
Ja, genau.
Das erste.
Mit diesem schwarzen Cover, ne? Wo er da vor so einer Gitarrenbox steht. Ne?
Fantastisch.
Ja. Das möchte ich auch gerne noch auf Vinyl haben.
Ja,
okay.
Sehr schön. Ja,
und... ich lasse dich noch nicht weg, weil der ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging? Er hat ja leider Gottes die 80er nicht mehr erlebt.
Nein.
Aus einem ganz bescheuerten Grund.
Der bescheuerte Grund war, dass er mit dem Auto verunglückt ist.
Ja.
Ob da jetzt
als Beifahrer,
Drogen,
ne?
Drogen im Spiel war nicht.
Ja. Also ich glaube, seine Freundin damals, die irgendwie auch noch bekannt ist aus anderen Gründen, auch irgendwie, aber kriege ich nicht mehr hin, die ist gefahren, ne? Und die ist dann gegen den Baum gefahren und sie hat überlebt. Und
er war leider...
Das war so, ich glaube, 77, da war seine Karriere schon langsam wieder, er kam wieder, ne? Nachdem die irgendwie Mitte der 70er schlagartig vorbei war.
Ja, und dann ist er halt dann relativ früh gegangen und ist Legende geworden.
Ja,
und dann sind wir dann auch schon bei, ich will nicht sagen bei seinem Gegenspieler, aber bei seinem Konkurrenten, dem großen Konkurrenten, der Herr Jones aus London, David Bowie. Auch eine Ikone des Glamrock, wobei Bowie natürlich in seinem ganzen Werk viele, viele Rollen gespielt haben und der Glamrock nur eine Spielart ist. die Bowie bedient hat, aber die dann auch richtig gut. Und da habe ich einen Titel ausgesucht, das ist The Gene Genie von dem Album Aladdin Sane, was übrigens ein Wortspiel ist. Aladdin Sane kommt rüber wie ein Name.
Mhm. Auf dem Cover steht es auch so.
Steht,
ne?
Es auch so, ja. Aber wenn man es in Silben auflöst, dann heißt es auch Alad Insane. Mhm.
Ja.
Das heißt ein verrückter Typ.
Ja, ja.
Alad Insane. Mhm. Ja. Interessantes Wortspiel. Ich habe den Titel ausgesucht, weil er für mich die Glamrock-Phase von Herrn Bowie bestens darstellt. Und interessant ist, dass er in einem Interview gesagt hat, dass dieser Gene Genie ein stellvertretender Typ ist für seinen damaligen Freund und Kumpel Iggy Pop, den er schon lange kannte. Und
Stooges.
Von den Stooges. Mm. Und auf den Herrn bezieht sich im Prinzip der Titel The Gene. Mm.
Sollen wir den Titel erst spielen oder soll ich meine Fragen jetzt schon stellen?
Spiel mal den Titel, damit die Leute ein bisschen was zu hören.
Alles klar.
Fantastischer Titel von 1973, The Gene Genie.
Alles klar.
Small Gene Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little Greenie. On his back, the Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gene Genie, let yourself go.
Wunderbar.
Wunderbar, ganz toll.
Kleiner Fun Fact am Rande ist, es gibt in dem Song die die Zeile "He's so simple-minded, he can't drive his module", worauf eine andere Band sich bezogen hat und sich auch danach benannt hat, nämlich Simple Minds.
Ah.
Haben ihren Namen aus dieser
Textzeile. Ah, und Module ist ein Moped oder?
Nee, ich denke, es geht um ein technisches Gerät, ein Modul.
Okay.
Aber was genau gemeint ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Okay,
die Texte von Herrn Bowie waren auch nicht so ganz
einfach. Er hat ja seine Karriere, sein richtig großer Durchbruch, war ja auch als höchstem Maße verkleideter Glamrocker.
Natürlich.
Nämlich als
Ziggy Stardust.
Ja. Und das Album dazu gilt ja auch als sein großes oder eines seiner wichtigsten Alben überhaupt.
Unter den vielen wichtigen Alben, die er gemacht hat. Aber
also
das war die Frühphase, die natürlich
sollten auch in jedem Plattensammlungen stehen, die Alben. Auch hier, Aladdin Sane ist, sollen wir zu dem Cover noch kurz was sagen? Das Cover ist ja wirklich eines der bekanntesten Rockcover überhaupt.
Das ikonische Cover, ja, das mit dem Blitz im Gesicht, mit den roten Haaren.
Den geschlossenen Augen.
Den geschlossenen Augen.
Es gibt das auch mit offenen Augen, dieses Foto.
Das habe ich nie gesehen.
Ja, ja, doch. Ich glaube, es ist vielleicht sogar auf der Innencover oder so. Das hat man aber nicht genommen und das macht das Ganze so besonders auch noch, dass die Augen hier so geschlossen sind und dann hat er diesen Zacken im Gesicht. Also ein ikonisches Cover. Ne?
Absolut,
also,
eins der bekanntesten oder berühmtesten Cover.
Ja.
Wenn man ein Album, also ein Fotoalbum zu Hause hat mit ikonischen Cover,
dann ist das definitiv drin.
Das war der Herr Bowie mit The Gene Genie.
Genau, und jetzt die Frage, die ich eben bei Mark Bowen gestellt habe, wie es weiterging, brauchen wir nicht hier zu behandeln, weil dann dauert dieser Podcast, glaube ich, 4 Stunden.
Aber wir könnten eventuell, wenn du magst, eine Auffälligkeit der Woche einstreuen.
Gerne. Das ist, bei uns ist alles möglich, gerne.
Ja, ja.
Da bin ich ja gespannt. Vielleicht hat es ja was mit Bowie zu tun. Das wäre ja ein Ding. Gucken wir mal.
Ja, im weitesten Sinne
hat das was mit Bowie zu tun. Machen wir jetzt die Auffälligkeit der Woche. wir denn?
Ja, was habe ich? Heute startet, also heute am Aufzeichnungstag, nicht am Ausstrahlungstag dieser Sendung.
Können wir gerne sagen, was haben wir denn heute?
Was haben wir denn heute?
Wir haben Mitte September, genau. 16. glaube ich, ja.
Ja, und heute startet im Kino die große Dokumentation Moon Age Daydream, ein Dokumentarfilm, ein ganz opulenter Film über das Leben und Schaffen von David Bowie. Startet heute im Kino und ich werde mir definitiv...
Für jeden Bowie-Fan und auch die, die es werden wollen, unbedingt. Ja. Ich habe auch schon ein paar Kritiken darüber gelesen, es soll ganz hervorragend sein. Ich glaube, da gibt es auch einen Soundtrack, der auch sehr spannend. Ich habe das Cover schon gesehen, das Filmplakat auch sensationell.
Ja.
Unbedingt ganz heißer Tipp.
Unbedingt, ne? Ja.
Für alle Bowie-Fans und auch die, die es werden wollen.
Ja, und jetzt geht's gleich weiter. Wir lassen uns ja nicht aufhalten.
Nein.
In unserer Begeisterung für Glamrock und kommen zu einer Band, die für mich persönlich auch sehr viel bedeutet. Ich bin ein großer Fan dieser Band, die ihre Anfänge eben dann auch im Glamrock hatten. Und zwar ist das Roxy Music mit ihrem Album For Your Pleasure, welches ihr zweites Album ist von 1973. Und gleichzeitig das letzte Album, als noch Brian Eno, der große Mastermind, der große Instrumentalist und Produzent.
Legendärer Produzent auch, ja.
Der auch viel mit David Bowie zum Beispiel wiederum später dann zusammengearbeitet hat. Damals noch Teil der Band und wir hören von diesem tollen Album den Titel Do the Strand.
Ja, gerne.
Wieder schade, dass man schon wieder ausblenden muss. Das würde man gerne länger hören.
Ja.
Wie übrigens auch für alle, die es noch nicht kennen, das ganze Album einfach fantastisch ist.
Ist das dein Lieblingsalbum von Roxy Music?
Ich würde schon fast sagen, ja, genau das ist es. Do the Strand bezieht sich eigentlich aufs Tanzen. Also was gemeint ist, tanzt. Vergesst Tango, vergesst alle anderen Tänze, tanzt den neuen Tanz, den New Wave, das kommt auch drin vor. Do the Strand ist oft als die ursprüngliche Hymne von Roxy Music auch bezeichnet worden.
Und Strand ist ein eigener Tanz?
Ja, das ist so gemeint. Also ich habe da selbst nachlesen müssen. Es ist ein Wortspiel, was man vielleicht als Nicht-Engländer nicht direkt versteht.
Mhm.
Gemeint ist mit Do the Strand, also tanze den Strand, was auch immer Ferry damit genau gemeint hat. Aber es geht darum, ihr sollt
tanzen, dein Ding.
Auf den Tischen tanzen. Mhm. Ihr sollt, vergesst all den Scheiß, tanzt.
Und musikalisch muss ich so ein bisschen zögerlich überlegen, so Glamrock, also das Spiel mit den Geschlechtern ist ja auch ganz stark Roxy Music und damit sind wir auch im Glamrock. Musikalisch sind sie aber zum Beispiel mit denen, die wir gehört haben, mit Sweet oder auch mit Mark Bonin ja doch nicht zwingend zu vergleichen. Trotzdem gehören sie zum Glamrock,
richtig,
auch zumindest in der Frühphase. Ne?
Das bezeichnet ja auch eigentlich nur die Bandbreite des Glamrock. Also,
okay,
sie waren vor allen Dingen durch ihr Outfit und ihr Auftreten mehr Glamrock als musikalisch. Musikalisch sind sie komplexer. als zum Beispiel Bands wie Slate und Sweet. Das ist schon eine komplexere Herangehensweise oder Ausdrucksform.
Eine Kleinigkeit noch, da wir zum ersten Mal in dem Podcast auch über Roxy Music sprechen, möchte ich hier an dieser Stelle meine ganz große Liebe für ihre letzten beiden Alben äußern, nämlich Flesh and Blood und Avalon, die ganz anders sind als Glamrock.
Völlig anders.
Zwei eigene Universen, also zeitlos eine geniale Alben.
Geniale Alben, sehe ich ganz genauso, Raoul. Aber besagt auch, dass die Band sich halt kommend aus dieser Glamrock-Zeit wahnsinnig weiterentwickelt hat. Hat eben aber auch damit zu tun, dass Brian Eno damals ausgestiegen ist, weil er sich mit Brian Ferry auch nicht über die weitere Entwicklung der Band einigen konnte und deshalb gegangen ist. Es hätte vielleicht eine andere Richtung genommen, wenn Eno dabei geblieben wäre. Ist aber nicht so und müssen wir so hinnehmen.
Ist gut, wie es ist.
Dass dann noch andere fantastische Alben produziert worden.
Was hast du noch?
Okay, Raoul, kommen wir zu unserem letzten Beitrag für heute.
Ja.
Auch eine Band, die sehr bekannt dafür war, dass sie modisch und musikalisch neue Wege gegangen ist. Steve Harley aus England mit seiner Band Cockney Rebel.
Das sind die einzigen, die ich jetzt nicht kenne.
Ja, das freut mich, weil dann kannst du sie kennenlernen.
Ja.
Auch ganz tolle Songs, die sie als Cockney Rebel rausgebracht haben, allerdings auch nur zwei Alben, weil sie sich dann aufgelöst haben und alles, was danach kam, nannte sich dann auch nicht mehr nur Cockney Rebel, sondern Steve Harley and Cockney Rebel. Tolle Band, sehr egozentrischer Herr, der Steve Harley, wurde auch in der Musikpresse gerne immer als schwieriger Charakter bezeichnet, weil er sich eben auch nicht in eine Schublade stecken lassen wollte. Und diese Band trennte sich dann nach den beiden ersten Alben und der Song Make Me Smile handelt genau von dieser Trennungsphase.
Das ist interessant.
Okay. Also im Prinzip ein Abschlusssong nach zwei tollen Alben. Und das wäre jetzt Make Me Smile von Cockney Rebel.
Hören wir da rein.
You've done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. Spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes, how can you tell so many lies? Come up and see me, make me smile. Do what you want, running wild. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while.
Sehr nett. Ich glaube, ich kannte den sogar, nur hat für mich so gar nichts mit Glamrock zu tun, würde ich da nicht raushören.
Würde ich so nicht sagen, lieber Raoul. Ist Cockney Rebel steht für Glamrock.
Okay.
Vielleicht ist es jetzt für deine Hörgewohnheit nicht das, was man jetzt kennt von Sweet and Slate.
Also meine Erwartungshaltung in der Tat ist enttäuscht worden.
Ja. Aber vielleicht hörst du dich einfach mal in die Alben rein.
Ja.
Ich würde sagen, das steht für Glamrock und stehe auch dazu, den Titel hier gespielt zu haben.
Ja, natürlich.
Und ich sehe, du hast ja trotzdem ein Smile im Gesicht und deshalb ist Make Me Smile vielleicht jetzt gar nicht so verkehrt.
Kann man noch andere Titel von ihm oder der Nachfolgeband kennen?
Ja, das ist ein großer Hit war Mr. Soft von ihm, von dem Album Psycho Modo. würde ich auch unbedingt empfehlen, mal reinzuhören. Und auch da siehst du schon auf dem Cover die ganze Aufmachung der Band. Mhm. Steve Harley sitzt in einer Art Fantasiethron mit einer Fantasieuniform und seine Bandgesellen umringen ihn wie ein Hofstaat. Also das ist alles schon sehr,
ja, okay, ich glaub's dir,
glammäßig, ja, überzogen. Ja?
Ja.
Aber wie gesagt, er hat sich dann auch nicht gerne in Schubladen pressen lassen und vielleicht ist das ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass man, auch, obwohl man aus dieser Kiste kommt, Glamrock, trotzdem nicht unbedingt so klingen muss, als wäre man jetzt Sweet oder
Ja, ich verstehe. Mhm.
Ja, und ich würde sagen, das war es für mich jetzt erstmal zum Thema Glamrock, der sich dann ja weiterentwickelt hat zum Glam Metal. Das war dann,
eben. Was ist das denn?
Ja, das ist dann die Weiterentwicklung, da wurde es härter.
Wie
Mendel
ich mir
ja
denken.
Schon sagt, ja. Mit Bands wie Mötley Crüe, heißen sie Mötley Crüe?
Ach, Hair Crew. Metal, hat man dazu
Hair
nicht?
Metal, Hair Metal,
ja.
Def Leppard, Dangerous Toys, auch Alice Cooper wird dazu gezählt.
Ach.
Und das ist auch ein weites Gebiet, über das man eigentlich schon fast wieder eine eigene
Sendung. Glam Metal.
Glam Metal.
Hast du nicht gerade erfunden?
Nein, habe ich nicht erfunden. Ich dachte, du hättest wie hieß
Hair Metal. Hair
Metal. Hair Metal. Ist aber auch schön.
Ach so, gut.
Ist immer schön.
Ja.
Aber das ist dann schon wieder eigentlich schon
eine ganz andere Geschichte. Ja, für eine eventuell neue, andere Episode. Wir haben ja noch so viel zu besprechen hier. Ne?
Genau.
Ja, wunderbar. Du bist durch oder hast du noch etwas?
Ich bin für heute durch. Ich hoffe.
Darf ich dich noch was fragen zum Schluss? Warum hast du nicht die Sparks gebracht? Die hätte ich mir gewünscht.
Die Sparks hättest du dir gewünscht, ja.
Ja.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir heute keinen Handwerker im Haus haben, der uns permanent mit seiner Bohrmaschine nervt.
Man kann nicht alles haben, ja.
Dadurch ist mir Sparks verrutscht und ich hoffe, dass dein Freund Stefan mir das verzeiht, dass wir sie nicht drin haben, aber wie du schon gesagt hast.
Wir hätten hier hineingehört auf jeden Fall.
Wir hätten es getan.
Ja.
Wenn du unbedingt willst, können wir auch gerne noch den verlorenen Titel dieser Sendung einfach
als Rausschmeißer.
Als Rausschmeißer, ohne dass ich jetzt riesig was dazu sage.
Ja, machen wir doch.
Dann soll doch einfach Stefan in der nächsten Show nochmal drauf beziehen. Toller Titel. Der verlorene Titel für diese Sendung heißt This Town Ain't Big Enough for Both of Us und ist von den Sparks vom Album Kimono.
Dann machen wir das doch. Ja, und wir verabschieden uns.
Und mit diesem Titel verabschieden wir uns. Ja. Ich freue mich und bedanke mich für die Einladung.
Gerne wieder. War ganz toll. Dankeschön. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Und zwar handelt es sich hier großartige Band und zwar, was ist das?
Das ist ein Wal. Unsere Nachbarn haben einen Wal oben. Nein, das schneiden wir dann raus. Wir haben Handwerk im Haus oben. Die oberste Wohnung wird renoviert.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.